Herzlich willkommen zum ultrafulminanten, extrem großartigen, vermutlich allerbesten Podcast, den ihr je gehört habt. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt meine sehr geschätzte Gesprächspartnerin Yvonne. Hallo Yvonne, erzähl mal, wie war deine Woche?
Hallo Patte, schön, dass du da bist und auch hallo an alle Zuhörer, auch schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Meine Woche war ganz hervorragend, meine Woche war super, sie war phänomenal, oh mein Gott, war das gut. Nein, was nicht.
Aha.
Also, meine Woche fing damit an, dass ich am Montag meinen ersten Arbeitstag hatte. Woo!
Woo!
Fiel aus wegen Sturm. Wegen Sturm war halt, ist nicht. Naja, dachte ich mir, Startschwierigkeiten, kann mal passieren. Erst am nächsten Tag hin, war ich Dienstag da. Und dann bin ich aus dem Bus ausgestiegen, bin noch die 8 Minuten zu dem Laden quasi gelaufen. Und dann stand ich davor. Und es war so, als würde ich nackt vor einem Tiger stehen, vor einem sehr, sehr hungrigen Tiger, der mich jeden Moment auffressen wollte. Also natürlich nicht in echt, ich habe auch keine Drogen genommen, ich hatte einfach eine Panikattacke. Ich war mir einfach 100%ig sicher, dass ich jeden Moment sterbe und mir war heiß und kalt gleichzeitig. Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert, ich habe geheult und am Ende habe ich meinen Freund angerufen, damit er mich abholen kann. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und jetzt habe ich wieder frei.
Ja, man muss es positiv sehen, ne?
Ja.
Jetzt hast du Freizeit.
Jetzt habe ich Freizeit. Apropos Freizeit. Da kommen wir auch gleich auf das Thema unseres heutigen Podcastes. Freiheit. Was ist Freiheit für uns? Was bedeutet Freiheit? Wann fühlen wir uns frei? Wann fühlen wir uns nicht frei? Und ja, Patte, erzähl mal, wie ist das denn bei dir?
Ja, ich finde eigentlich ganz interessant, wie das jetzt bei dir mit der Woche gelaufen ist, denn ich finde, im Allgemeinen hängt das Freiheit natürlich erstmal von Kultur und Gesellschaft ganz, ganz groß ab. Siehe gerade China, wo die Leute nicht mehr aus Wuhan rauskommen. Das ist natürlich auch eine absolute Eingrenzung der eigenen Freiheit. Aber wenn man von Gesellschaft und Kultur absieht und von dem, was natürlich jeder eigens für sich als Freiheit empfindet, das tun ja manche mit, ich kaufe mir ein Haus, ich habe eine Familie, ich gehe jeden Tag arbeiten und die empfinden das nicht wie ich zum Beispiel als so ein Hamsterrad. Für die ist es Freiheit, das alles haben zu können. Und was ich aber am meisten glaube, ist, dass Freiheit von der jetzigen Situation, in der man steckt, abhängt. Und da komme ich dann quasi auf deine Woche zurück, denn ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich nicht gerade so angefühlt hat, als hättest du irgendeine Freiheit, das jetzt zu ändern. Wie war das?
Nee, das ist tatsächlich leider nicht so. Also aufgrund meiner Erkrankung kann ich einfach viele Dinge nicht tun, die für andere völlig normal ist. Wie zum Beispiel arbeiten zu gehen oder einfach mal einen ganzen Tag allein zu Hause zu sein oder in den Urlaub zu fahren oder was auch immer. Und ich bin immer von dieser Angst eingeschränkt. Also ich finde, Freiheit hat halt auch viel damit zu tun, wie man sich fühlt.
Also, ja, eindeutig.
Es ist nicht nur die äußeren Umstände, sondern auch das, was die äußeren Umstände mit dir persönlich machen.
Sehe ich ganz genauso, dieses in sich selbst gefangen sein durch die eigenen Dinge, die gar nicht unbedingt mit dem, was außen passiert, zu tun haben.
Ja. Obwohl ich muss auch sagen, ich fühle mich auch oft durch meine äußeren Umstände sehr gefangen. So, wenn ich überlege, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, würde ich zum Beispiel auf jeden Fall meine Yoga-Ausbildung machen und mich selbstständig machen. Und ich fühle mich sehr gefangen in meiner Lebensplanung, weil das einfach bei mir nicht gegeben ist.
Ja, das kann ich gut verstehen. Da fühle ich mich auch sehr eingeschränkt. Hartz IV gönne ich mir, läuft dann nämlich nicht so wirklich. Und ich kann also von mir sagen, also zumindest wie es im Moment bei mir ist, da fühle ich mich in mir selber sehr gefangen auch. Durch natürlich die Depression, durch auch die Essstörung sehr. Und ich habe gestern etwas mitbekommen, wo ich dachte, ja, auch da ist, also da habe ich mich sehr, sehr in diesen Menschen da sehen können, mit diesem eigenen sich gefangen sein. Und zwar war ich war bei einem Allergietest. Und als ich dann zurückkam zur Bushaltestelle, war da ein Mann mit einer Bierflasche in der Hand und es kam gerade ein anderer auf ihn zu, der hatte auch eine Bierdose, war's, und eine Tasche voller Einkauf. Und ich habe die beiden eigentlich überhaupt nur so großartig beachtet, weil der eine, der kam, den anderen fragte, ob man Twix will. So, da kommt dann meine eigene Gefangenheit, meine Essstörung quasi durch. Und die hat geschrien, frag ihn, ob du auch einen Twix bekommst. Und ich war wirklich kurz davor, bis ich dann einfach mitbekam, dass da so ein Gespräch entstand, dass man auch einfach gar nicht unterbrechen will. Und da konnte ich meinen Zwang ein bisschen im Zaun halten. Zum Glück, es wäre auch irgendwie unangenehm
gewesen. Ein bisschen.
So ein bisschen so, ey Alter, krieg ich mal einen Twix oder was? Rüber damit. Ja, nee, und dann fing der nämlich an und sagte, also nickte so in die Richtung dieses anderen, haben sich kurz begrüßt, dann das Twix ausgetauscht. Und dann sagte er so, ah ja, kannst du es auch nicht lassen? Und zeigte dann so auf das Bier.
Mhm.
Und ich fand es dann interessant, wie sich das Gespräch entwickelte, denn der eine sagte dann so, ja, nee, blöd, kriege ich auch nicht hin und ich versuch's. Und der andere sagte dann, ja krass, ich habe sogar einen 1-Euro-Job angenommen, damit ich tagsüber zumindest nicht dazu komme zu trinken.
Mhm.
Also so gefangen in seiner Sucht war, dass er versucht hat, alles Mögliche zu tun, um sie nicht zu doll auszuleben. Und dann meinte er nämlich auch so, ja, ich möchte nicht so enden wie die Leute am Neumarkt. Das ist hier in Köln so ein Platz, wo am Ende alle Alkoholiker, alle Obdachlosen, alle Heroinspritzer, also da hängt so alles rum, was sein Leben absolut nicht mehr im Griff hat, aufgrund oft von Süchten. Und ja, da habe ich mich einfach unheimlich wiedergefunden. So dieses, ich kann ja auch nicht aus mir raus aufgrund von den Depressionen und so weiter. Und da würde, wie bei denen, auch ein Urlaub oder so nichts dran ändern. Also, ne, wenn die jetzt in Urlaub fahren, sind die nicht plötzlich weniger süchtig und an ihre Sucht gefangen. Ne, vielleicht fühlen sie sich stimmungsmäßig besser, das würde ich auch. Was Neues, voll cool. Aber insgesamt würde es nichts daran ändern, dass ich mich innerlich gefangen fühle, mit mir selbst.
Und war das schon immer bei dir so, dass du dich so in dir selbst gefangen gefühlt hast?
Nee, als Kind habe ich mich durch meine äußeren Umstände gefangen gefühlt, muss ich sagen. Ich hatte, obwohl bei uns alles so streng war, immer das Gefühl, innerlich erstmal machen zu können, was ich möchte, in einem gewissen Rahmen, der mich dann äußerlich einschränkt. Also inwiefern? mich komplett in meiner Freiheit durch die Eltern beschneidet, oft auch aus unlogischen Gründen, die man nicht nachvollziehen konnte, die nichts mit Regeln oder Strafe zu tun hatten, sondern mit den Launen meiner Eltern.
Mhm.
Wie war das so bei dir?
Also bei mir war das so, dass ich mich teilweise schon ziemlich in mir selber gefangen gefühlt habe, in meiner Kindheit vor allem. Weil ich für Dinge bin ich entweder auf Unverständnis gestoßen oder aber ich hatte einfach nicht den Raum und die Möglichkeit, zum Beispiel meine Emotionen zu äußern oder zu zeigen oder meine Meinung oder für mich selber einzustehen. Das gab es in meiner Kindheit nicht. Was aber bei mir auch so war, einfach dadurch, dass ich das jüngste von 5 Kindern bin, bei mir hatten meine Eltern mit Regeln und Gesetze schon so ein bisschen aufgegeben. Also meiner Kindheit war das noch nicht so. Da mussten wir auch samstagmorgens immer um 8 Uhr aufstehen und im Garten. Aber in meiner Jugend, nachdem alle meine Geschwister ausgezogen sind, hatte ich unglaublich viele Freiheiten. Ich hatte auch für mein Alter unangemessen viele Freiheiten. Also ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich unglaublich viel Alkohol getrunken habe und auf vielen Partys war. Das hätten sich meine ältesten Schwestern mit 14 nicht erlauben können. Mich haben meine Eltern sogar zur Party gefahren und abgeholt. Und wenn ich dann nachts mich übergeben musste, weil ich zu viel gesoffen habe, kam nur meine Mutter ins Badezimmer und hat gesagt, ich soll mal leiser kotzen, weil sie möchte gerne schlafen. Und das war in dem Moment, war das sicher sehr cool. Das haben auch meine Freunde sehr genossen, dass man bei mir zu Hause unglaublich viel Freiheiten hatte. Jedoch muss ich auch sagen, dass ich mich immer so ein bisschen gefühlt habe, als wäre es egal, was ich mache, als wäre ich egal. Mhm. Einfach dadurch, dass ich so viele Freiheiten hatte und es auch keinem aufgefallen ist, was ich gemacht habe.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Wann hast du dich denn in deiner Kindheit frei gefühlt oder in deiner Jugend?
Also dadurch, dass ich mich nicht innerlich gefangen gefühlt habe, gab es tatsächlich Möglichkeiten, so ein Gefühl von Freiheit entstehen zu lassen. Und das war meistens, wenn ich mich in gefährliche Situationen begeben habe oder rebelliert habe. Also ich habe dadurch, dass meine Mutter sehr laut ist und viel geschimpft hat und sich immer sehr gegen alles aufgelehnt hat, ist das etwas, was ich halt auch gelernt habe und auch immer gemacht habe, egal wie viel Ärger es dafür zu Hause gab. Und ich erinnere mich, dass da gab es so eine Situation, ich weiß nicht mehr, warum wieder Streit war, bei uns war ja ständig Streit, das merkt man sich dann auch nicht und meist gab es ja auch keine guten Gründe. Und ich habe dann überlegt, weißt du was, ich scheiß jetzt drauf, ich war so 13, 14 mittlerweile schon, ich will das alles nicht mehr, ich hau jetzt hier ab, ruf meine Oma an und sag ihr, die soll mich abholen, die soll mit meinen Eltern reden, was tun, so. Aber aufgrund dieses Streits hatte ich Zimmerarrest. Also musste ich mir natürlich jetzt irgendwie was überlegen, wie ich aus dem Haus komme. Und da fing dann auch schon das Gefühl der Freiheit an, meinen Plan zu schmieden, wie ich einfach da wegkomme, ohne dass die es bemerken. Also etwas hinter ihrem Rücken zu machen. Und statt einfach aus der Haustür zu gehen, was durchaus möglich gewesen wäre, da meine Eltern ja einfach vor ihrer scheiß Glotze gefangen waren und sich eh großartig nicht darum gekümmert haben, wo wir jetzt gerade sind. Ja, ich hätte die Haustür nehmen können, hab's aber nicht getan. Ich habe meinen lustigen Plan verfolgt, habe im Badezimmer die Dusche angemacht und laufen lassen und bin dann aus dem Fenster geklettert. Die Tür natürlich von innen abgeschlossen. In der Hoffnung, sollten meine Eltern nach mir rufen und merken, dass ich nicht da bin, hören sie die Dusche laufen und lassen mich in Frieden. Ja, ich habe dann auch auf diesem Weg zur Telefonzelle einfach so ein krasses Gefühl von Freiheit empfunden. Also alles anders wahrgenommen, plötzlich die Bäume, die Düfte, alles war so anders. Und ja, ich habe dann meine Oma angerufen, die hat mir auch versprochen, ich kümmere mich drum und sowas. Bin dann wieder zurückgegangen und hatte eigentlich ja, weil das sollte ja alles, ne, ohne das Wissen meiner Eltern passieren, hatte dann vor, durch das Badezimmerfenster auch wieder hineinzuklettern. Das lief nicht so gut. Mein Vater stand bereits am Gartentor, er wartete mich. Als ich ihn vom Weiten sah, das war noch mindestens 100 Meter, ging es für mich natürlich jetzt darum, gehe ich weiter auf ihn zu oder ziehe ich hier ab und renne? So, aber dann habe ich mir überlegt, ja, wohin soll ich denn rennen?
Ja.
Und habe mich dann sogar unheimlich mutig gefühlt, einfach straight auf ihn zuzugehen, obwohl ich wusste, jetzt gibt's Klatsche. Hm. Und die gab's auch, Tracht Prügel meines Lebens bis dato. Und im Gegensatz zu sonst, meine Eltern haben ja sonst immer versucht, alles so ein bisschen im Haus zu machen, dass die Nachbarn es nicht mitkriegen. Da war es meinem Dad aber scheißegal. Der hat mir auf dem Bürgersteig den Arsch versohlt. Und ich habe mich trotzdem weiter frei gefühlt. Also auch als ich da mit meinem Zimmerarrest im Zimmer saß, ich hatte das Gefühl, ich habe was getan, das die nicht bestimmen konnten. Ich habe aus mir heraus gehandelt und ja, das hat viel Freiheit in mir erzeugt. Und was es mit der Gefahr auf sich hat, da hatten wir zum Beispiel bei uns in der Nähe, ich habe in Rüthen damals gewohnt und noch nicht hier in Köln, also eine sehr kleine Stadt. Und da war ein bisschen weiter außerhalb so ein völlig ruinenmäßiges Haus. Also es war völlig kaputt, gefährdet, es gab Verbotsschilder. Die einzige Möglichkeit, da reinzukommen, war durch so ein Loch im Gäste-WC. Und wenn du da reingeguckt hast, war es eigentlich schon so, wenn ich da jetzt reinspringe, besteht die Möglichkeit, dass ich in diese spitzen Keramikdinger, die aus dem Boden ragten, reinfalle.
Ach du Scheiße.
Ja, aber genau das, also eins, die Eltern wussten natürlich nicht, wo wir sind. Zwei, wäre was passiert, hätten sie uns niemals gefunden. Was erstmal völlig schräg klingt, aber genau das hat in mir ein mega freies Gefühl geweckt. Und ja, wir sind dann in diesem Haus gewesen und sind da einfach nur durchgegangen. Und direkt, als man reinkam, musste man bereits einen riesengroßen Bogen um ein riesen Loch machen, das im Boden war und zum Keller führte, der komplett mit Wasser gefüllt war. Also da einstürzen wäre einfach nicht cool gewesen. Und wir sind trotzdem die Treppen hochgegangen. Wir haben da total gestört Saillancen gemacht. Gläserrücken und so ein Bullshit. Also quasi so, ja, es war einfach geil, da zu sitzen und zu wissen, deine Eltern wissen nicht, wo du bist und hier ist alles gefährlich. Jeder Schritt, den du machst, kann Folgen mit sich haben und die könnten sogar dazu führen, dass du nicht mehr lebst. Ah ja, das hat auf jeden Fall auch wieder sowas in mir ausgelöst. Und heutzutage ist es darum wieder ganz anders. Wie ist es bei dir heutzutage, außer dieser Angststörung mit dem Gefühl von Freiheit? Wodurch kannst du dir das holen? Oder wo, kennst du Leute, wo du sagst, ja, die haben eine gute Weise, auf die sie sich ihre Freiheit schaffen?
Also ich kann mir Freiheit auf jeden Fall in den Momenten, in denen ich wirklich alleine Yoga mache, fühle ich mich auf jeden Fall frei. Also weil alles um mich herum in dem Moment irgendwie nicht für mich existiert. Ich bin ganz in mir drin, ich ruhe in mir drin. Ich höre darauf, was ich gerade brauche, was mein Körper gerade braucht. Und das sind so kleine Alltagsmomente, in denen ich mich auf jeden Fall frei von allen Ängsten und allen Sorgen fühle. Und ansonsten fühle ich mich tatsächlich ziemlich frei, wenn ich ein bisschen mehr dem Mensch nahe komme, der ich mal war. Also wie gesagt, ich war früher unglaublich mutig. Ich bin zum Beispiel mit 15 bin ich alleine nach Malle geflogen.
Oh,
gut, ich habe meine Oma besucht. Ich wollte aber ursprünglich mit einer Freundin. Das ist dann dazu aber nicht gekommen. Und ich weiß auch noch, wie meine Mutter sich damals unglaubliche Sorgen gemacht hat, dass ich irgendwie auf dem Flughafen entführt werde oder den Ausgang nicht finde oder meine Oma nicht finde. Und ich habe mir, solche Sorgen habe ich mir überhaupt gar nicht gemacht. Ich hatte noch nicht mal Angst irgendwie, dass das Flugzeug abstürzt oder keine Ahnung. Und das war, ich glaube, tatsächlich das erste Mal, dass ich geflogen bin. Und wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste jetzt einfach so alleine in den Flieger steigen. Nee, so. Und es gibt aber trotzdem Momente, wo ich diesem Menschen, diesem mutigen Menschen, der ich mal war, entgegenkomme. So zum Beispiel habe ich aus Eigeninitiative, weil ich mir dachte, ich habe nichts zu verlieren, habe ich zum Beispiel die Turnvereine hier in meiner Umgebung angeschrieben und die gefragt, ob ich bei den ehrenamtlichen Yogakurs geben darf. Das durfte ich auch. Und ja, in solchen Momenten fühle ich mich halt frei. In den Momenten, in denen ich ohne meine Erkrankung und meine Ängste mit einkalkulieren muss, Dinge entscheide, die ich gerne tun möchte und die dann auch tun kann. Also
Entscheidungsfreiheit an sich.
Genau, ohne Rücksicht auf meine Erkrankung nehmen zu müssen oder Rücksicht auf andere Leute nehmen zu müssen, was jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber
nö, finde ich gar nicht. Manchmal also, muss ein gesunder Egoismus ja auch sein, gerade wenn es dazu führt, dass man, wenn man allen anderen nur entgegenkommt, sich eben gefangen fühlen müsste.
Ja, das stimmt. So, was ja bei der Dekoration der Wohnung anfängt, wenn man in einer Beziehung mit dieser Person zusammenlebt zum Beispiel.
Oh ja.
Über was man isst.
Mhm.
Auch das kann man irgendwie nicht unbedingt alleine entscheiden. Also das sind halt diese, gut, man könnte sie alleine entscheiden, aber wenn man jetzt für eine Person mitkochen muss und ja, die Person ist allergisch gegen Nüsse, zum Beispiel musste man ja da dann zwangsläufig Rücksicht drauf nehmen und könnte keine Erdnusssoße machen. So als das Beispiel.
Das ist richtig.
Und das ist, an sich leben wir ja, glaube ich, in einer unglaublich freien Gesellschaft. Theoretisch. Theoretisch könnte jeder tun, was er möchte. Aber praktisch, okay, praktisch ist es einfach nicht so. Also ich glaube, wir sind viel von Werten, Normen eingeschränkt, mhm, auf jeden Fall. Und wir sind auch viel emotional eingeschränkt. Also wir werden ja dazu, ja, erzogen, auf alles und jeden Rücksicht zu nehmen. Was ja nicht schlecht ist, aber was einen ja schon in der persönlichen Freiheit, finde ich, so ein bisschen einschränkt.
Und aber das ist gerade ein interessanter Punkt. Du sagst, wir werden dazu erzogen, uns einzuschränken. Ich finde, gerade heute in der Gesellschaft ist es ja genau andersrum. Lauter kleine Narzissten laufen in die Welt hinein, weil alle dazu erzogen werden, dass sie ganz toll sind, wie sie sind, dass sie total super sind, alles, was sie machen, ist in Ordnung. Und dann natürlich das ganze Instagram-Ding dazu. Also ich glaube, das ist heute schon ein bisschen anders, ne?
Aber ich finde, jemandem zu sagen, dass er gut ist, so wie er ist, bedeutet ja nicht automatisch, dass man deswegen keine Rücksicht auf sein Umfeld
nehmen muss. Nein, nein. Da geht es mir auch um Situationen. Ich habe das auch wirklich schon mitbekommen. Da ist so ein, weiß nicht, 14-Jähriger, tritt irgendwie vor ein Auto aus Wut. Die Nachbarin sieht das, meckert darüber. Und die Mutter dieses Jungen meckert die Nachbarin an, was sie sich denn so anstelle. Ihr Sohn hätte doch überhaupt nichts Schlimmes getan. Das meine ich mal.
Okay.
Du bist okay, wie du bist, obwohl du eben nicht okay warst in diesem Moment.
Okay.
Und das ist oft so. Also ich habe es oft gesehen. Ne? Ich kann jetzt hier natürlich auch nicht für die ganze Welt sprechen. Möchte ich auch gar nicht. Aber es ist mir wirklich sehr, sehr häufig schon aufgefallen.
Also ich nehme das anders wahr, aber das liegt halt auch vielleicht daran, dass ich nicht so häufig das Haus verlasse und einfach daran, dass es in meiner Familie anders ist. Also in meinem direkten Umfeld, wenn ich mir so die Kinder von meinen Schwestern angucken würde und die danach boten, also die sind alle schon sehr, nicht immer, klar, es können auch kleine Monster sein, aber das ist schon so, dass die auch Rücksicht nehmen und dass meine Schwestern auch sehr bemüht sind, ihnen das, diese Werte mitzugeben.
Mhm. Ja, klar, also wie gesagt, ich kann ja auch nicht für alle Haushalte hier sprechen, das ist natürlich Quatsch, das ist alles immer eh nur meine eigene Wahrnehmung, was ich hier sage, auch was du sagst, ist natürlich immer durch die eigene Wahrnehmung bestimmt und das können natürlich auch alle anderen anders sehen, gerne. Wenn ihr was dazu sagen wollt, haut raus, schreibt uns Kommentare auf irgendwelche Social-Media-Seiten, wir sind da sehr interessiert, wie ihr das seht. Und was ich gerade mal fragen wollte, Yvonne, ich weiß ja schon länger von deiner Angststörung und ich weiß, dass du früher, um nicht alleine sein zu müssen im Haus, schon Sachen gemacht hast, die ein gesunder Mensch doch sehr verrückt fände. Willst du da nicht mal drüber erzählen?
Über meine Ausweichstrategien, wenn man sie nett so nennen möchte. Klar, kann ich gerne machen.
Ja.
Also ich hatte,
hau raus.
Oder ich habe immer noch große Schwierigkeiten damit, insbesondere allein zu sein. Weil
was ist da die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit ist, dass mir etwas zustoßen könnte und ich nicht in der Lage wäre, mir selber zu helfen. Also zum Beispiel, wenn ich alleine zu Hause bin, könnte ich mich zum Beispiel beim Apfelschälen schneiden. Dann könnte ich ohnmächtig werden, mir dabei sehr den Kopf stoßen und dann verbluten. Oder ich könnte, weiß ich nicht, ich könnte auch einfach so ohnmächtig werden. Ich müsste mir noch nicht mal einen Apfel schälen oder ich weiß es nicht. Okay. Ich habe auf jeden Fall große Probleme damit, allein zu sein. Ich habe auch unglaublich Angst, dass zum Beispiel mein Partner nicht wiederkommt, dass ihm irgendwas passiert.
Mhm. Solche, aber wie ist jetzt die Dinge. Strategie gewesen?
Die Strategie. Also ich hatte sehr verrückte Strategien. Also natürlich habe ich versucht, so häufig und so viel bei anderen Menschen zu sein, wie es möglich war. Vielleicht manchmal auch über alle Grenzen hinaus. Also ich war schon sehr aufdringlich. ich habe dann aber, wenn es nicht anders ging, ich hatte ein Monatsbusticket. Ich habe damals noch in Münster gewohnt. Und da gab es so eine Ringlinie, die immer im Kreis im Ring gefahren ist. Und das habe ich dann auch mal ein paar Stunden gemacht. Oder ich habe mir ein Buch mitgenommen, bin dann in dieser Ringlinie zwischendurch im Krankenhaus ausgestiegen, habe mich dann teilweise in das Café da gesetzt. Wenn mir das immer noch zu fern war von möglicher Hilfe, weil mir theoretisch was passieren könnte, habe ich mich auch einfach vor die Notaufnahme gesetzt. Und dann saß ich da und habe gelesen. Und habe diese Momente, also ich wusste ja selber, dass das total krank ist, was ich da mache. Aber ich habe diese
Momente tatsächlich
aber auch genossen, weil das waren dann mal so Momente, wo ich dann echt so ein bisschen entspannen konnte.
Weil du einfach gesehen hast, hier sind viele Leute, hier könnte jeder eingreifen, noch dazu die Nähe zu Notaufnahmen, oder wie?
Genau.
Ja, das ist schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie am Tag ein paar Stunden im Bus sitzen, statt mein Leben so zu gestalten, wenn ich die Zeit habe zu Hause, vielleicht mit Hobbys oder sonstiges, aber irgendwie mich gezwungen fühle, weil ich anders nicht mit meiner Angst zurechtkomme, stelle ich mir schon richtig heftig vor. Und das, obwohl ich mich ja selber in mir auch gefangen fühle, was bei mir nichts mit Ängsten zu tun hat, sondern eher mit Verhaltensweisen, die mir schwerfallen zu ändern, die ich aber gerne ablegen würde, oder eben die Depressionen, die dann dazu führen, dass ich nicht arbeiten kann, obwohl ich gerne mehr Geld verdienen würde. Also ich kann es nachvollziehen. Und die Strategien allerdings fände ich für mich noch mal extra einschränkender. Während du dich dabei ja dann freier gefühlt hast, würde ich mich richtig eingeschränkt dabei fühlen, dass ich dann in der Zeit nichts machen kann, worauf ich eigentlich Lust habe.
Obwohl ich habe mich auch nicht richtig, also ich habe mich nicht richtig frei gefühlt. Also mir war schon klar, also ich habe das ja gemacht, weil ich das machen musste in dem Moment und nicht, weil ich mich frei dazu entschieden habe, sondern weil mir einfach keine andere Möglichkeit blieb. Also so richtig frei habe ich mich dann da auch nicht gefühlt. Nur vielleicht ein bisschen sicherer.
Also ich finde allgemein, es gibt natürlich immer Sachen, die man machen kann, um sich ein bisschen freier zu fühlen, aber ja, wie ich das schon gesagt habe, ne? Manche Umstände, bei mir würde es nichts ändern, bei diesen zwei Alkoholikern hätten die Umstände nichts geändert. Ich glaube, ein bisschen freier würde ich mich zum Beispiel noch fühlen, wenn ich mir meinen Job, den ich machen will, komplett selber aussuchen könnte, was dann Autorin wäre. Völlig abwegig. Ich meine, ne, warum sollte irgendein Verlag mein Buch nehmen? Ich bin ein Niemand, vor allem ja, aber in diesem Bereich.
Aber da fängt doch schon wieder an, dass so ein bisschen deine Krankheit vorankommt, also nach außen kommt, weil jeder, der mal ein Buch geschrieben und veröffentlicht hat, war vorher ein Niemand.
Jein, und nicht jeder. Viele haben eine Menge Vitamin B.
Und was macht diese anderen Menschen denn besser als dich? So, du kannst es ja gar nicht wissen, ob das funktionieren würde, wenn du es nicht vorher mal ausprobiert hast.
Also ich muss sagen, ich würde es auch in jedem Fall ausprobieren. Von meinem jetzigen Buch fehlen mir noch 3-4 Kapitel, was ich gerade schreibe. Und wenn das irgendwann überarbeitet ist, werde ich das auch ausprobieren. Aber das ist ja nichts, woran ich jetzt glaube, dass das passiert. Und ging mir auch gerade einfach nur darum, so da würde ich mich ein Stück freier in mir fühlen. Denn ich habe oft erlebt, dass Freiheit bei mir auch in den Momenten eingesetzt hat, wo ich Jobs oder Ausbildungen oder schulische Sachen hingeschmissen habe, die mich unglücklich gemacht haben und in diese Löcher zogen. Und in dem Moment, wo ich beschlossen habe, nein, das war's, ich höre auf, konnte ich dann halt einfach wieder durchatmen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, so zu arbeiten, wie ich es mir wirklich wünschen würde, würde sehr viel helfen und wäre wahrscheinlich sogar mehr Stunden möglich, als ich es jetzt hinkriegen würde, zu arbeiten in einem Job, der mich eben wieder runterzieht.
Ja.
Das sind Freiheiten, die kann ich mir nicht einfach nehmen, nur weil ich da Bock drauf habe, sondern da bin ich von der Außenwelt abhängig, von einem Verlag, der sagt, okay, das ist cool, oder ne, vielleicht Leuten, die Vitamin B quasi darstellen und mich weiterbringen würden.
Ja, das kann ich auch verstehen. Also ich hatte das auch häufig, dass ich Sachen hingeschmissen habe, oder auch am Dienstag habe ich ja dann den Entschluss fassen müssen, mich abholen zu lassen, anstatt da reinzugehen. Und ja, ich hatte dann auch ein langes Gespräch mit meinem Partner. Das hat mir auch tatsächlich geholfen, mich wieder so ein bisschen freier zu fühlen, weil dieser Job war offensichtlich nicht das, was mich hätte glücklich gemacht und was ich wirklich wollte. Und genau, ich habe jetzt einfach, auch wenn das ein bisschen doof klingt, aber ein bisschen die Freiheit, mich ein bisschen um meine private Projekte zu kümmern, das zu machen, was mir Spaß macht und erstmal irgendwie zu heilen.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Ja. So, wollen wir zur Qual der Wahl kommen?
Ja, ich wollte es auch gerade sagen, denn ich finde, meine erste Frage passt sehr gut zu dem Thema, sich entscheiden müssen und die Freiheit zu haben.
Da bin ich gespannt.
Dann, liebe Leute, hier die Qual der Wahl. Also, meine Liebe, nehmen wir an, es gibt nur noch Fleisch. Also, wir sind hier in der Utopie gerade. Es gibt nur noch Fleisch zu essen. Alles, was wir aus Pflanzen an Vitaminen beziehen, wird als Zusatz ins Fleisch gegeben. Das heißt, wenn du das Fleisch isst, wirst du überleben und auch gesund sein. Und hier ist natürlich für dich als Veganer jetzt die Frage: Würdest du Fleisch essen, um zu überleben, oder sagst du, nein, meine Überzeugungen sind mir wichtiger und mein Mitleid auch wirklich mit den Tieren und ich lasse es, ich sterb lieber?
Das ist eine witzige Frage. Es gibt, das muss man wissen, das wissen auch alle Veganer, es gibt nämlich eine Insel, auf der jeder Veganer einmal stranden wird, in der es nichts gibt, außer ein Schwein. Und alle Fleischesser fragen, was würdest du dann tun? Dann würdest du ja auch wohl das Schwein essen. Und ich denke mir, es muss aber irgendetwas geben, das das Schwein vorher auch gegessen hat. Also auch in deiner Utopie muss es ja irgendetwas geben, was die anderen Tiere vorher gegessen haben. Und das würde ich essen. Aber das steht leider nicht zur Auswahl. Deswegen,
da möchte ich aber mal kurz rein, denn ich würde jetzt sagen, also es ist ja mittlerweile so weit, dass man Fleisch durchaus so herstellen kann und auch ohne das Tier an sich. Man nimmt ja nur die DNA und es wird im Reagenzglas quasi in so Petrischälchen hergestellt. Und wir sagen jetzt einfach mal in meiner Utopie, damit du eben die Qual der Wahl hast und jetzt nicht mit sowas hier um die Ecke kommst. Es ist so, das ist dieses Tier aus dem Dingens Reagenzglas. Aber es ist nun mal Fleisch und dafür mussten trotzdem, sagen wir, Tiere sterben. Also du hast also einfach keine andere Wahl.
Die Reagenzglas-Tierchen müssten dann sterben.
Ja, ist jetzt so. Also ist mir scheißegal, aber ja, du sollst dich dazwischen entscheiden, sterben oder Fleisch essen.
Ich würde dann tatsächlich Fleisch essen.
Ach, krass.
Also wenn ich keine Wahl hätte, würde ich Fleisch essen. Aber so krass finde ich das eigentlich gar nicht. Ich meine, ich nehme ja zum Beispiel auch Medikamente. Und ich weiß, dass diese Medikamente vorher an Tieren getestet wurden. Okay. Einfach, weil das so sein muss. Und dann muss man sich immer fragen, wie wichtig man sich selber ist. Und ich bin mir schon wichtig. So ist es mir auch schon wichtig, dass ich gesund bin. Und wenn ich dafür in Kauf nehmen muss, auch wenn ich es gerne in meiner Utopie wäre es nämlich nicht so, dass man vorher Tierversuche machen müsste, dann muss ich das tatsächlich in Kauf nehmen. Auch wenn ich es nicht gerne tue. Es ist halt so.
Finde ich aber krass, weil ich hätte gerade mit einer anderen Antwort gerechnet. Ich habe andere Veganer durchaus schon mal mit einer ähnlichen Frage bombardiert. Und da
war es das Schwein auf der Insel? War es das Schwein
auf der Insel? Nicht das Schwein auf der Insel. Nein, leider nicht. Ich kannte diese Schwein auf der Insel-Theorie noch nicht. Okay. Aber habe dann eine ähnliche Frage gestellt und da kam eigentlich immer, nee, meine Überzeugung ist mir wichtiger und ich möchte auch gar nicht irgendwo leben, wo nur Fleisch gäbe. Das war meistens die Antwort.
Aber man hat doch auch einen Selbsterhaltungstrieb.
Ja, ich sehe das auch so, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt kein Veganer, aber selbst wenn ich es wäre, ich würde mich da für mich entscheiden. Und ich glaube, das kann ich gut übertragen auf, wäre ich früher zu verschissenen Hitlerzeiten da gewesen, hätte ich im Untergrund sicherlich rebelliert. Aber hätte man gesagt, entweder du erschießt jetzt die und die Person oder du bist tot, ich hätte mich dafür entschieden, die andere Person zu erschießen. Leider Gottes.
Das würde ich sogar gar nicht so sagen. Also wenn wir jetzt von deinen fiktiven Sachen nochmal ausgehen. Es geht ja um anonyme Reagenzglastierchen. Aber wenn du mich fragen würdest, ob ich mein Happy, also mein Hund, essen müsste oder sterben, ja, ciao. Das wäre genau.
Also dann lieber sterben.
Ja, aber das liegt auch an dieser emotionalen Bindung, die ich ja zu einem bestimmten Tier habe. Also hätte ich eine Kuh im Garten stehen, zu der ich eine emotionale Bindung hätte und die Frage wäre, diese Kuh oder sterben, würde ich sagen, ja, ciao. Das wäre genauso wie gerade dein Vergleich mit Hitlerzeiten, entweder du stirbst oder diese Person stirbt, fremde Person, sorry, Person, die ich liebe, ciao. Also dann würde ich mich eher opfern.
Ja, okay, das stimmt. Also wenn es jetzt eine Person ist, die mir nah ist und ich meine damit auch nicht irgendwelche Bekannten, ich meine wirklich irgendwie meinen Partner oder meine Nichten oder so, die natürlich auch noch ein viel längeres Leben vor sich hätten als ich, dann würde ich mich zwar nicht dafür entscheiden, lieber zu sterben, aber ich könnte eben nicht schießen und müsste dann halt eben selber sterben. Also ich könnte einfach nicht abdrücken, obwohl ich vielleicht lieber mein Leben retten würde, aber es wäre nicht möglich. Du, Yvonne, lustig ist, dass mir da gerade nach deiner Antwort, was komisch ist, weil eigentlich hat es damit überhaupt nichts zu tun, eingefallen ist, warum das mit der Tür und dem Bad so gekommen ist in meiner kleinen Geschichte. Das war gar nicht dumm, denn ich hätte die Haustür zwar nehmen können, um rauszukommen, aber ich wäre ja nicht wieder reingekommen, denn wir durften keinen Haustürschlüssel haben damals. Auch nochmal so eine Freiheitseinschränkung, die ich hatte. Also meine Eltern haben gesagt, nee, den verliert ihr eh. Ja, wir dachten ja immer, wir sind zu dumm für alles und dann gab es keinen Haustürschlüssel. Wir hatten einen, den wir ab und zu ausleihen durften, falls meine Eltern vorher wussten, dass sie nachmittags nach der Schule nicht da sein werden. Dann haben wir den quasi geliehen bekommen, aber es kam auch oft vor, dass das nicht so war und dann musste ich mir wieder selber Wege überlegen, wie komme ich jetzt eigentlich ins Haus? Es ist Winter, ich stehe hier draußen und kann nicht rein. Und da waren nämlich auch so kleine Momente, in denen ich Freiheit empfunden habe, wenn ich zum Beispiel dann ins Haus eingebrochen bin.
Also oder wenn du so einen Schlüssel hattest.
Ja, oder einen Schlüssel hatte. Aber nee, tatsächlich das Einbrechen wieder ein bisschen mehr, denn ich habe mich ja dann, meine Eltern wollten in dem Moment ja quasi, dass ich vorm Haus stehe und ich konnte beeinflussen durch mein Einbrechen, durch mein einen Weg finden reinzukommen, dass sie ihren Willen nicht kriegen, sondern ich meinen. Wenn dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, meistens war ein Fenster auf Kipp Und daneben war noch ein anderes Küchenfenster zum Beispiel bei uns. Und dann habe ich durch das Kippfenster durchgefasst, habe das andere Fenster ganz geöffnet und bin dann halt reingeklettert. Aber ich habe meinen Eltern nie gesagt, wie ich ins Haus gekommen bin.
Sauber.
Und das war, ja, und das war auch ein Gefühl von Freiheit, das nur für mich zu haben.
Ja, glaube ich wohl. Aber da können wir eigentlich ganz gut zu meiner ersten Frage überschwenken. Apropos kriminell und einbrechen, Patte. Man nehme mal an, du wärst im Gefängnis.
Okay.
Würdest du lieber 6 Monate Isolationshaft bevorzugen oder 6 Monate eine Zelle mit 20 Personen?
Wie groß ist denn die Zelle?
Naja, so, dass da 20 Personen reinpassen.
Also wird es sehr eng oder können wir uns normal bewegen?
Ja, sie können schon hin und her laufen, so. Stockbetten,
okay. Passt. Also erstmal glaube ich, im Knast würde ich voll rocken. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein Talent dazu, gerade mit solchen Leuten extrem gut klarzukommen. Die mögen mich immer total, sehr viel mehr als Menschen, die normal in ihrem Leben stehen. Und die freuen sich auch irgendwie immer sehr, mit mir dann ihre Psyche und so weiter zu analysieren, auch wenn ich da natürlich gar nicht das Hintergrundwissen habe. Das ist immer eher so ein spontanes Gespräch. Deswegen glaube ich, ich wäre erstmal gar nicht mal so unbeliebt und würde mich dementsprechend isolationshaft absolut ginge nicht für mich. Also ich glaube, da würde ich durchdrehen.
Mhm.
Also ein halbes Jahr nochmal darüber Zeit haben, komplett die Zeit haben, über mein Leben nachzudenken. Nein, danke. Wirklich, nein, okay. Danke. Brauche ich nicht nochmal. Ich habe genug darüber nachgedacht. Ich habe immer noch genug Zeit zwischendurch, was zu bedenken. Und ich möchte es nicht 24 Stunden am Tag tun.
Okay.
Und da ich ja glaube, dass ich eh ganz cool mit allen klarkommen würde, würde ich es hinnehmen, dass ich eben ein halbes Jahr mit 20 Leuten zusammen sein muss. Auch wenn ich es echt krass und anstrengend fände, weil ich brauche meine Zeit allein, um meinen Akku wieder aufzuladen.
Ja, das war auch der Punkt, wo ich dachte, dass du eventuell doch die Isolationshaft vorziehen würdest.
Käme vielleicht noch drauf an, was ich in Isolationshaft alles machen darf. Darf ich allen meinen Hobbys nachgehen? Wird mir alles gebracht, womit ich mich beschäftigen kann? Dann ja.
Nein, du sollst ja ein bisschen leiden.
Ja, ne, dann auf jeden Fall mit 20 Leuten in der Zelle.
Okay.
Kann ich mich ja wenigstens unterhalten?
Ja, gut.
Ja, ist so.
Ja, ich
wie wär's bei dir?
Ja, 20 Leute in der Zelle, natürlich. Ich will meine Angststörung, Problem alleine zu sein, gehe in eine Isolationshaft am Arsch. Ich würde total verrückt werden. Ich würde dann einfach nur noch irgendwann in der Ecke sitzen, nach vorne und nach hinten wippen und bedenken so, nee, komm. Ich würde mir auch tatsächlich die Personen rauspicken, die am gefährlichsten und am bösesten aussieht, und würde mich mit der Person befreunden, damit die auf mich aufpasst. Das würde ich machen.
Meinst du, das würde klappen?
Klar, ich kann so unglaublich sympathisch sein, wenn ich will. Ich will nur leider so selten. Das ist mein Problem.
Ist halt auch manchmal anstrengend.
Ja, ist auch so. Aber mein Gott, für meine Sicherheit würde ich es in Kauf nehmen.
Okay, okay. Also wir würden beide schon mal in der 20er-Zelle sein. Dann sind ja nur noch 18 andere da.
Ja, ist auch so. Das Problem ist aber, dass wir beide nicht besonders gefährlich aussehen.
Absolut nicht, nein.
Naja, kann man nichts machen.
Tatsächlich, auch wenn ich nicht gefährlich aussehe, mir ist nie was passiert, obwohl ich ja wirklich oft in Situationen renne, weil ich mich dann sehr frei fühle, die sehr gefährlich sind. Also irgendwie, wenn ich hab's auch schon mitgekriegt, ein Typ auf der Straße seine Freundin verprügelt, dann kannst du aber davon ausgehen, dass ich ganz schnell da stehe und Stress mache und in Kauf nehme, dass ich auch was abkriege. Und es ist, obwohl ich wirklich nicht gefährlich aussehe, nie passiert, dass ich für meine Einmischungen einen abgekriegt habe.
Zum Glück. Das Ding ist ja aber, dass solche Typen, die ihre Frauen auf offener Straße verprügeln, die können nicht damit umgehen, wenn eine Frau da selbstbewusst auftritt und sich und zumindest den Anschein macht, als könnte sie sich verteidigen. Das ist halt so das Ding, ne?
Genau, das ist nämlich, was ich glaube. Ich glaube, du musst nur den Anschein machen. Das heißt, tritt jemandem, der krasseste ist, so gegenüber, als hättest du keinerlei Angst. Statt einen Schritt zurück, gehe einen auf ihn zu und er wird zumindest denken, es wird einen Grund geben, warum sie das tut, weil ihrer Statur nach wird sie hier schon mal gar nichts machen. So, ne? Ja. Ich hoffe dann immer, dass die Leute im Hinterkopf haben, ja, vielleicht hat die viele Freunde, die dann kommen und mir Probleme machen oder sonstiges.
Vielleicht macht sie seit 15 Jahren MMA oder Krav Maga.
Maybe, maybe.
Sie ja, kann genau, mich mit ihren Händen killen.
Ich gucke die Leute nur an, dann fallen die einfach um.
Ist doch klar.
Ja. Okay, wenn du magst, komme ich direkt mal zu meiner zweiten Frage. Und ich glaube, die wird für dich sehr, sehr schwer.
Mhm.
Jemand kommt und bietet dir 1 Million an. Aber wenn du diese Million annimmst, darfst du nie wieder mit einem Familienmitglied Kontakt haben. Also mit gar keinem davon. Nie, nie wieder. Und du wirst auch nicht erfahren, was bei denen im Leben los ist. Was machst du?
Die Frage ist überhaupt gar nicht schwer. Die Frage finde ich echt einfach. Ich würde mich natürlich für meine Familie entscheiden. Weil
ich finde die nämlich schwer, weil ich mir denke, ja, aber deine Familie war oft echt scheiße zu dir. Und
ja, aber meine Familie war auch oft sehr gut zu mir und trotzdem lieb ich sie doch, oder?
Und du würdest dich dann für die Million nicht entscheiden? Also gäbe gar keine...
Mm-mm.
Okay.
Und wenn ich dann so denke, meine Schwestern, meine Nichten und meine Neffen und ich würde nie wieder was von denen hören. Um Gottes Willen, ne. Wie ist bei dir?
Wie ist bei dir, sagst du? ja, ich habe natürlich drüber nachgedacht.
Ja, bei dir ist es ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, du hast nicht so viele positive... Also ich habe schon positive Beziehungen jetzt zu meinen Schwestern und zu meinen Nichten und zu meinen Neffen und so. Und das ist ja bei dir nicht unbedingt der Fall.
Wenig auf jeden Fall. Ich komme mit meiner Mutter mittlerweile sehr gut klar, aber wir haben meiner Meinung nach, also ich nicht, keine Bindung, die so wirklich auf liebevollen Gefühlen aufgebaut ist. Es ist eher so eine, ist immer so eine kleine Mauer dazwischen.
Mhm.
Und ansonsten, klar, meine Nichten, die würden mir mega fehlen, aber auf der anderen Seite sehe ich die auch so nur einmal im Jahr. Das einzige Problem, was ich hätte, wäre mein Bruder.
Ja.
Weil unsere Bindung ist wirklich stark, immer gewesen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, für ihn verantwortlich zu sein, weil es einfach in unserer Kindheit schon so war. Wenn er Scheiße gebaut hat, habe ich mich drum gekümmert und nicht meine Mutter, weil die gesagt hat, nö, habe keinen Bock mehr, mich da um seinen Drogenscheiß zu kümmern. Und nicht, dass sie mir jetzt die Aufgabe gegeben hätte, aber ich wollte nicht dabei zusehen, wie er einfach ja immer weiter bergab geht, auch wenn es natürlich trotzdem passiert ist. Ich natürlich nichts daran ändern konnte. Aber auch jetzt wäre für mich schon so, dass ich denke, was passiert mit meinem Bruder, wenn der nicht mal mehr die Beziehung zu mir hat, was eigentlich die einzige echte Beziehung in unserer Familie ist, die er besitzt. Und ich müsste mich quasi zwischen dem Leid meines Bruders und ja, einer Million entscheiden, die mein Leid zumindest zum Teil ändern könnte. Denn wenn ich dann der Meinung bin, ich möchte Autor sein, bin ich es halt. Ist dann mein Ding. Ich habe ja dann genug Geld. Obwohl ich die Frage selber gemacht habe und schon drüber nachgedacht habe, schaffe ich es nicht, mich zu entscheiden.
Aber du musst ja.
Das Ganze, ja, das heißt Qual der Wahl und Millionen AD. Ich weine dir jetzt schon nach, aber ich entscheide mich für meinen Bruder.
Oh.
Schweren, schweren Herzens. Wenn der das nicht wertschätzt, gibt's auf die Fresse.
Ja, kannst du mir immer sagen, er schuldet dir jetzt 1 Mille.
Ja, eindeutig. Die Mille muss er jetzt klar machen, quasi.
Ja. Aber gut, dass du okay. nochmal angesprochen hast, dass du leidest. Denn das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage.
Schön, wie die Überleitungen hier passen. Das ist ja also cool.
Als hätten wir das abgesprochen, haben wir aber nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne von dir wissen, Patte, wärst du lieber, ich möchte nicht sagen dumm, ich sage eher schlichtes Gemütes oder, also dazu natürlich glücklich, weil du ja nicht so viel über irgendwelche Sachen nachdenkst, oder wärst du eher intelligent und würdest leiden? Also wärst du jetzt quasi lieber du oder dumm glücklich?
Ja, das würde ja voraussetzen, dass ich intelligent wäre.
Das war ein Kompliment, Patte.
Ja, damit kann ich doch nicht so gut, das weißt du doch.
Ja.
Sehr schwierig, denn ich habe immer dieses Streben, ich möchte gerne sehr intelligent sein. Ich halte mich nicht für besonders intelligent, was natürlich wieder mit meinen Unsicherheiten zu tun hat. Krieg aber oft tatsächlich gesagt, dass da auf jeden Fall eine gewisse Intelligenz ist, die man in Gesprächen und Handlungen bemerken könnte. Und finde, ist eine schwierige Frage, denn mir würden natürlich all diese Gespräche fehlen. Alle meine Gespräche, die ich führen kann, wenn man nicht ganz dumm ist. Aber ich weiß, dass ich schon unheimlich oft gesagt habe, ich wünschte, ich wäre strohdoof. Schmeiß mich doch bitte einer so die Treppe runter, dass ich verdammt doll auf meinen Kopf falle. Denn Ich glaube, im Schnitt sind dumme Menschen einfach so viel glücklicher, weil sie eins nicht über diese Umstände die Welt einfach derzeit oder auch schon früher natürlich gegeben hat. Also all das Leid auf dieser Welt, das nehmen sie anders wahr oder denken gar nicht drüber nach. Sie denken über ihre eigenen miesen Situationen viel weniger nach. Ich kenne durchaus auch den einen oder anderen Menschen, der nicht super intelligent ist und wo ich da oft mit Neid drauf gucke. Die haben dann vielleicht ihre kleine Familie oder sowas und die sind so unfassbar glücklich damit. Und die müssen auch keine krassen Gespräche führen, die irgendeine besondere Tiefe haben. Das brauchen die nicht. Und ich glaube, ich entscheide mich für dumm.
Mhm.
Ich glaube, ich wäre wieder lieber dumm und glücklich als das, was ich jetzt habe. Mhm. Weil dann würde mir ja auch eine dumme Arbeit reichen und solche Sachen. Dann hätte ich Geld, könnte vielleicht in Urlaub und solche Sachen. Würdest du dich anders entscheiden?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich die Frage stelle und ich die Antwort selber nicht genau weiß. Also ich halte mich jetzt auch nicht für besonders intelligent, aber ich finde schon, dass ich halt über viele Dinge nachdenke, über die ich nicht nachdenken würde, wäre ich ein bisschen schlichter. Ich hätte auch sicherlich keine Angststörung, weil ich mir dann nicht immer automatisch alles vorstellen könnte, was passieren könnte oder was so, ne? Also das sind so diese Dinge, die so dafür sprechen, dumm zu sein. Allerdings kommt jetzt wieder der Punkt, dass ja die Menschen in meinem Umfeld dann nicht automatisch auch dumm sind. Ich wäre ja nicht nur dumm und glücklich, ich hätte ja dann auch andere Menschen um mich herum.
Aber das wüsstest du ja nicht.
Ach so, das wüsste ich nicht, weil ich dumm bin, ja klar. Doch, ich würde tatsächlich auch lieber ein bisschen dümmer und ein bisschen glücklicher sein, wenn ich die Wahl hätte. Aber scheiße, jetzt sind wir so Intelligenzbestien und müssen damit leben. Fuck, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ne? Jeder, der mit uns redet, ist völlig geblendet von unserer Intelligenz. Meine Fresse, wir sollten irgendwo Professoren sein und lehren.
Geht nicht, wir würden kein Studium durchziehen.
Auf gar keinen Fall würden wir ein Studium durchziehen. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr.
Geil. Oh, fuck.
Ja, möchtest du, dass ich meine dritte Frage zuerst stelle oder du?
Nee, stell. Obwohl, ich habe mal wieder eine gute Überleitung.
Dann mach du.
Und zwar, weil ich ja ständig Angst habe vor dem Sterben, was ich ja nicht hätte, wenn ich dumm und glücklich wäre, boah, möchte ich jetzt von dir wissen, ja, also wahrscheinlich
ja,
nicht so, möchte ich jetzt von dir wissen, wenn du die Qual der Wahl hättest und du müsstest dich entscheiden, würdest du lieber wissen wollen, woran du stirbst oder wann du stirbst?
Auf jeden Fall, wann ich sterbe.
So, warum
brauchst du so einfach? Gar nicht lange drüber nachdenken. Weil, warum sollte wichtig sein, woran ich sterbe, wenn es so schlimm ist und
naja,
da kann ich es ja beenden. Selber. Ich habe ja,
wenn du,
die Möglichkeit.
Wenn du jetzt wüsstest, du würdest an einem Flugzeugabsturz sterben, kannst du ja einfach nicht mehr fliegen.
Das ist richtig, aber irgendwann müsste ich doch eh sterben.
Ja, okay. Vielleicht ja nicht, wenn du die Ursache kennst und der Ursache aus dem Weg gehst.
Ich glaube halt einfach, dass wenn ich wüsste, wann ich sterbe, ich einen ganz anderen Blick auf die Zeit, die mir bleibt, hätte und sie anders benutzen könnte, also anders genießen könnte, vielleicht auch einen neuen Blickwinkel darauf hätte. Denn da ist ja dann ein Zwang, nämlich so, jetzt weißt du, bist da und da ist es noch. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, ich lebe ganz schön oft in den Tag hinein, ohne drüber nachzudenken, den auch so zu gestalten, dass er Sinn macht.
Mhm.
Ist quasi so, ja, ich habe, worauf ich Bock habe so ein bisschen, aber ich denke, meine Zielgestaltung und auch dieses etwas durchziehen können, würde besser werden, wenn ich wüsste, wann ich sterbe.
Okay, kann ich verstehen. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich lieber wüsste, wann ich sterbe. Vor allen Dingen, weil ich dann meinen Ängsten, um nochmal darauf zurückzukommen, den Nährboden nehmen würde. Also, ne, ich bräuchte ja keine Angst haben, dass ich dann plötzlich sterbe, weil ich ja weiß, ey, ich habe aber noch 24 Jahre. Edgy Badge.
Ja, es wäre für deine Angststörung mega.
Ja, ich weiß es nur leider nicht.
Nein, werden wir auch nicht erfahren. Komische Sache. Aber
also, irgendwann schon. Du vielleicht weißt dann, wann ich gestorben bin. Oder ich, wann du. Oh Gott, bitte stirb bitte nicht. Verlass mich nicht.
Ja. Nein, niemals. Ich werde natürlich nie sterben, um dich nicht zu verlassen.
Hervorragend.
Okay, meine dritte Frage ist wieder eine verrücktere. Aber die habe diesmal ich mir ausgedacht und nicht meinen Freund. Ich habe es geschafft. Und zwar, entweder du lässt dich so richtig Big Brother-mäßig den Rest deines Lebens bei allem filmen, ob das Weinen, Lieben, Sex, alles.
Oh, egal, wie was, bei der Truman-Show.
Genau, im Grunde. Aber du weißt sogar, dass du gefilmt wirst. Ne? Also du weißt darüber Bescheid. Mhm. Big Brother-mäßig auf jeden Fall. Und das den Rest deines Lebens. Oder hier die andere Option, und die ist nicht gerade nett, sag ich mal. Einmal im Monat ein Porno drehen, der auch veröffentlicht wird. Aber da haben dann natürlich nur Leute Zugriff, die da gezielt nachsuchen. Ne? Also nicht alle Menschen, die dich eh den ganzen Tag auf irgendeinem Sender jetzt bei allem, was du tust, verfolgen könnten. Was nimmst du?
Wenn ich den Porno drehen nehmen würde, dürfte ich mir dann aussuchen, mit wem ich Butter?
Nee, ich müsste können dann die anderen Pornodarsteller? Auch nicht.
Also kann das kein Amateur-Home-Video sein, sondern das ist dann
Es ist eine Pornoproduktion. Wie im echten Leben.
Drei Schwänze reingeballert. Schwierige Frage. Maybe. Auf jeden Fall.
Mhm.
Sehr schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, ich würde mich dann dazu entscheiden, den ganzen Tag beobachtet zu werden. Also den ganzen Tag gefilmt zu werden.
Oh, krass.
Ja, ich glaube, also es würde ja dann irgendwann zur Gewohnheit werden. Und wahrscheinlich würde ich das irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja.
Und das klingt für mich irgendwie besser, als einmal im Monat vergewaltigt zu werden.
Ja, genau das ist es nämlich, ne? Irgendwie wäre es eine Vergewaltigung.
Ja.
Deswegen dachte ich, das ist natürlich schon... aber auf der anderen Seite, wenn du dein ganzes Leben immer gefilmt wirst, ne? Einfach jeder weiß alles über dich. So dein ganzes Inneres, alles ist präsent, für jeden zugreifbar. Auch wenn du Sex mit deinem Partner hast oder duscht oder gerade, weiß ich nicht, einen Brauen abseilst. Völlig egal.
Dann würde ich halt einfach auch so ekelig sein, dass die Leute sich das, also so langweilig, die müssten sich erstmal 10 Stunden angucken, wie ich auf der Couch liege und nichts mache. Und da mal gucken, wer da noch zugucken will.
Ja, genau das ist es. Ne? Also eklig sein, wie du gerade meintest, würde eher für mehr Einschaltquoten sorgen.
Ja, deswegen habe ich mich dann auch für langweilig entschieden.
Ja, das ist das Allerbeste. Aber auf der anderen Seite müsstest du ja dann auch Langeweile haben, damit du die anderen davon abhältst, zu gucken, was du machst.
Ist dann halt so. Nein, aber keine Ahnung, ich glaube, mein Leben ist sowieso nicht so besonders spannend. Irgendwelche dunklen Geheimnisse habe ich auch nicht. So
keine much. Leichen im Keller. Okay.
Keine Leichen im Keller. Also vielleicht ein paar Spinnen, aber die haben dann da auch Selbstmord begangen, da habe ich nichts mit zu tun gehabt.
Okay. Ja, ich bin da auch wieder an so einem Punkt, wo ich denke, ganz schön schwierig.
Mhm.
Würde mir sehr viel ausmachen, den ganzen Tag gefilmt zu werden. Und ich glaube, ich wäre ein Mensch, der das nicht schnell abstellen kann. Denn also ich kriege es ja schon nicht hin, auf einem Foto mal normal zu gucken. Ich bin extrem unfotogen. Das ist ganz, ganz krass. In einem Video hasse ich mich wie die Pest, wenn ich das sehe. Finde ich auch richtig schlimm.
Ja gut, aber du musst ja nicht selber zugucken.
Nee, aber die Vorstellung, dass so viele Menschen sehen, wie kacke das ist, weil die sehen das ja, ist jetzt auch nicht unbedingt angenehm. Also das ist schon etwas, ich würde vermutlich über alles, was ich tue, wie ich mich bewege, wie ich dabei aussehe, wie ich rede, wie ich mich ausdrücke, ich würde auf alles achten. Und das ist ja so einschränkend, weiß ich nicht, ob ich mir das noch aufladen müsste. Auf der anderen Seite natürlich, wie schon gesagt, ist dieses einmal im Monat ein Porno drehen, zwanghaft mit irgendwem, wie eine Vergewaltigung.
Ja.
Und für die möchte ich mich natürlich genauso wenig entscheiden. Überraschung.
Wer hätte das gedacht?
Ja, klar. Also haben bestimmt alle mit gerechnet, dass wir jetzt sagen, Porno, yay! Und deswegen müsste ich einfach darauf hoffen, dass ich irgendwann damit klarkommen würde, ich selbst zu sein, obwohl andere Leute die ganze Zeit zugucken. Denn das mit dem Porno würde irgendwann dazu führen, dass ich mein Leben nicht mehr lebenswert fände, noch weniger, als es in manchen depressiven Phasen ist und vermutlich eine Dummheit begehen würde, in die eine Brücke inbegriffen ist.
Oder ein Zug.
Ja, beim Zug, da müssten andere mitleiden, da bin ich nicht so.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall würde es damit enden, dass mein Leben nicht mehr besonders lang wäre, also würde ich jetzt auch sagen, ich entscheide mich für die Big Brother Story.
Okay. Ja. So sind wir.
So sind wir. Interessant, dass wir bei fast allem dieselbe Antwort geben.
Naja, hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Wir sind sonst so unterschiedlich meist und diskutieren ja auch oft über unsere Meinungen, die dann eben nicht so toll zusammenpassen. Also eigentlich schon ein halbes Weltwunder hier.
Wer ist denn auch gerne unglücklich oder lässt sich gerne vergewaltigen?
Naja, aber viele Leute...
Das ist ja an unseren Fragen.
Ja, aber viele Leute hätten zum Beispiel im Thema intelligent oder dumm wahrscheinlich eher intelligent gewählt als dumm.
Ja, aber das sind dann dumme Leute, die das gemacht hätten.
Alle dumm. So dumm. Packt euch meinen Kopf, dumm, ihr seid so dumm. Wir. Aber nein. Wenn das die Dummen wären, dann müssten sie sich doch wieder für dumm entscheiden, weil sie ja eh nicht wüssten, wie es wäre, intelligent zu sein, oder? Oh, wir verstricken uns hier.
Aber die Dummen wüssten ja gar nicht, dass sie dumm sind. Das ist genauso, wie wenn du tot bist.
Ja, ja, du weißt es nicht, das stimmt. Das ist ja auch wieder das Angenehme daran, dumm zu sein.
Ja, ist auch so.
Du hast ja keine Ahnung davon. Und meistens erkennt man ja die Dummen daran, dass sie eben sagen, wie dumm alle anderen sind und wie intelligent sie wären. Das finde ich immer richtig geil. Dumme halten sich oft für sehr klug.
Das stimmt, ja. Aber da wir ja nicht glücklich sind, können wir ausschließen, dass das jetzt auf uns auch zutrifft.
Okay, hast du recht. Gut. Wobei ich glaube, es gibt auch ein paar dumme Leute, die depressiv sind und angstgestört. Aber wie gesagt, ist ja alles unsere Meinung und unsere Ansicht der Welt. Und die stimmt natürlich nicht immer mit der Realität überein.
Leider nein. So, Yvonne. Ich würde sagen, es war wunderbar mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch wieder richtig toll. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, etwas sagen wollt, dann könnt ihr das auf allen möglichen Social-Media-Kanälen machen. Wir sind überall unter Pechweiß zu finden. Ihr könnt uns, wenn es privater sein soll, natürlich auch... ihr könnt uns natürlich auch einfach eine private Nachricht dalassen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein wollt, sobald die Folge hochgeladen ist, dann abonniert uns auf Spotify, auf Podigee, auf iTunes. Das könnt ihr ganz alleine entscheiden. Aber unbedingt folgen, denn nicht vergessen, wir sind der beste Podcast, den es gibt.
Ist leider wahr.
Völlig klar. Der Rest kann nach Hause gehen. Wie war es in der letzten Folge? Der Igel wohnt jetzt hier.
Genau.
Alles klar. Ja, Yvonne, möchtest du noch was sagen?
Nein. Ich bin auch einmal schüchtern. Ach so, doch, du hast nämlich was vergessen zu sagen. Ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben. Oh, an pechweiß@gmail.com.
Ganz genau, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben und wir werden uns dann auch darum kümmern, alles zu beantworten. Die Flut wird jetzt wahrscheinlich nicht so riesig sein, das kriegen wir irgendwie zeitlich hin.
Genau, wir haben ja frei. So, in diesem Sinne,
genau.
Auf Wiederhören.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.